Willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Don Giovanni in der Deutschen Oper Berlin. Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein Drama Giocoso, ein lustiges Drama in zwei Akten. Das Libretto stammt von Lorenzo da Ponte. Die Oper wurde am 29. Oktober 1787 in Prag uraufgeführt. Die Premiere an der Deutschen Oper Berlin fand am 16. Oktober 2010 statt. Die Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln dauert 3 Stunden und 30 Minuten inklusive einer halbstündigen Pause. Die Deutsche Oper Berlin empfiehlt die Inszenierung für Menschen ab 16 Jahren. Besetzung: Musikalische Leitung, Dirigent Andrea Sanguinetti. Inszenierung Roland Schwab. Bühne Piero Vinci Guerra. Kostüme René Listerdahl. Choreografische Mitarbeit Silke Sense. Chor Thomas Richter. Es singt der Chor der Deutschen Oper Berlin. In dieser Inszenierung ist er vor allem als Bewegungschor zu verstehen. Er besteht ausschließlich aus Männern, die choreografisch agieren. Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Dieses besteht aus Streichern, 2 Hörnern, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotten, Posaunen, Pauken, 2 Trompeten. Die Continuo-Gruppe für die Rezitative, also dem Sprechen angenähertem Gesang, besteht aus einem Hammerklavier und einem Violoncello. Für eine Arie wird eine Mandoline eingesetzt. Links und rechts neben dem Orchestergraben spielen im 2. Obergeschoss ebenfalls MusikerInnen. 3 Violinen und 1 Kontrabass. SolistInnen im September 2024: Mattia Olivieri als Don Giovanni, Florina Stucchi als Donna Anna, Kieran Carroll als Don Ottavio, Patrick Getty als Komtur, Maria Mocciolugina als Donna Elvira, Tommaso Barea als Liporello, Manuel Fuentes als Masetto, Michot Marrero als Zerlina. Worum geht es in Don Giovanni oder Der bestrafte Wüstling? Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo da Ponte legten für Don Giovanni die spanische Don Juan-Legende zugrunde. Schauplatz der Oper ist Sevilla. Don Giovanni verführt, belügt und überfällt Frauen und legt sich mit deren Männern und Familien an. Liporello ist Giovannis Diener. Der erste Akt beginnt mit einem Mord. Giovanni hat seine neue Flamme Donna Anna in ihrem Zimmer verführt. Im Haus stößt er mit ihrem Vater, dem Komtur, zusammen, tötet ihn kurzerhand und entkommt. Donna Anna lässt ihren Verlobten Don Ottavio schwören, Rache am Mörder ihres Vaters zu nehmen. Donna Elvira beklagt Giovannis Dreistigkeit. Kurz vor der Hochzeit hat er sie sitzen lassen. Liporello führt ihr vor Augen, wie unbedeutend ihr Schmerz ist, gemessen an der Anzahl gebrochener Herzen, die Giovannis Lebensweg pflastern. Das junge Paar Zerlina und Masetto feiert Hochzeit. Vor den Augen des Bräutigams verführt Giovanni die Braut. Elvira lauscht Giovannis Liebesversprechungen und warnt Zerlina. In Elvira und Masetto findet Anna Verbündete für die Rache an Giovanni. Zerlina soll der Lockvogel sein, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Giovanni plant ein Fest der Freiheit. Dort erscheinen maskiert Anna, Elvira und Ottavio. Als Giovanni Zerlina verführt, lüften die 3 ihre Masken und stellen den Verführer zur Rede. Chaos bricht aus und Giovanni kann ein weiteres Mal einer brenzligen Situation entkommen. Im 2. Akt findet Giovanni Gefallen an Elviras Kammermädchen. Liporello und er tauschen die Kleidung. Giovanni will vortäuschen, das Mädchen und er seien von gleichem Stand, was seine Chancen, bei ihr zu landen, steigern würde. Liporello, verkleidet als Giovanni, erweicht Elviras Herz und schwört, von nun an treu zu sein. Giovanni, verkleidet als Liporello, trifft Masetto, verprügelt ihn und verschwindet unenttarnt. In der Annahme, Giovanni vor sich zu haben, drohen Elvira, Anna, Ottavio, Zerlina und Masetto, Leporello zu erschlagen. Der gibt sich zu erkennen, die Getäuschten sind fassungslos, Leporello türmt. Schließlich treffen sich Giovanni und Leporello auf dem Friedhof. Giovanni prahlt mit seinen Täuschungen. Da ertönt die Stimme des ermordeten Komtours. Er fordert Giovanni auf, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Kühn lädt Giovanni die Statue des Komtours, dessen Geist, zum Abendmahl ein. Die Vorbereitungen werden getroffen. Elvira erscheint und fleht Giovanni an, sein Leben zu ändern. Er verhöhnt sie. Dann ist die Stimme des Komtours zu hören. Er lädt Giovanni nun zu sich ein. Unerschrocken sagt dieser zu. Auch der Komtur fordert ihn auf, sein Leben zu ändern. Giovanni verneint abermals und landet in der Hölle. Die Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin. Für den Regisseur Roland Schwab ist Don Giovanni keine herkömmliche Operngestalt. Jede Zeit muss ich ihm neu nähern und in jeder Stadt hat er ein anderes Gesicht. Ich musste mir erst einmal klar werden, wie Don Giovanni in Berlin aussehen könnte. Zu Mozarts Zeiten barg die Figur anarchistisches Potenzial. Es reichte aus, ihn viele Frauen verführen und einen Mord begehen zu lassen. Für einen Regisseur heute gibt es zwei Wege, Don Giovanni zu fassen. Entweder ihn auf eine Karikaturebene zu biegen oder seiner Dämonie gerecht zu werden. Will man Don Giovanni ehrlich inszenieren, steht man erst einmal vor dem Dilemma, welche Grenzen kann Don Giovanni heute noch sprengen, welche Tabus brechen, vor allem in Metropolen wie Berlin. Schwab geht in seiner Inszenierung dem seelischen Zustand des Titelhelden auf den Grund. So hantiert Giovanni mit abgeklärter Dominanz mit seinem Golfschläger, chillt lässig mit Sonnenbrille im Liegestuhl und kehrt in einem verruchten Club seinen überlegenen Sexappeal heraus. Den Kick erfährt er bei seinen irdischen Verführungen und Taten längst nicht mehr. Von Dekadenz und Überdruss geplagt, ist er innerlich zersplittert und fordert sein eigenes und das Schicksal seiner Mitmenschen immer extremer heraus, als warte er nur auf sein eigenes unvermeidliches Ende. Giovanni strebt danach, das Diesseits zu überschreiten und in höheren Sphären Befriedigung zu finden. Im Verlauf des Stückes meditiert er immer ausdauernder im Lotussitz, die Hände im Chin Mudra auf die Knie gelegt. Am Ende hat er sein Ziel erreicht. Die Stimme des Komtours aus dem Jenseits und Giovannis durchlebte Höllenfahrt stehen symbolisch für das Erlangen seiner angestrebten Transzendenz. Neben Giovanni stehen 25 weitere Männer auf der Bühne, Giovannis Schüler. Leporello ist sein Meisterschüler. Oft nehmen die Schüler die gleiche Haltung wie Giovanni ein, unterstützen oder imitieren ihn. Schwabs Inszenierung spielt darauf an, dass es Don Giovannis immer geben wird. Schwab? Vielleicht zieht er am Ende weg, verlässt diese Metropole, sucht sich die nächste Stadt und sorgt dort wieder für Exzess und Verödung. Noch eine kleine Information zur Meditation. Der Lotussitz ähnelt dem Schneidersitz. Der rechte Fuß ruht auf dem linken Oberschenkel nahe der Leistenbeuge und der linke Fuß entsprechend auf dem rechten Oberschenkel. Die Fußsohlen zeigen nach oben. Ein Mudra ist eine symbolische Handgeste, die im alltäglichen Leben, in der religiösen Praxis oder im indischen Tanz Anwendung findet. Das Chin Mudra ist eine übliche Meditationsgeste, die auch Don Giovanni und seine Schüler praktizieren. Daumen und Zeigefinger formen einen Kreis, die restlichen Finger werden abgespreizt. Chin bedeutet in Sanskrit uneingeschränktes Bewusstsein. In der Audiodeskription bezeichnen wir die zusammen ausgeführten Haltungen als Meditationspose. Die Bilderwelten in Don Giovanni. Die Inszenierung nimmt bildgewaltig Bezug auf Klassiker der Literatur, der bildenden Kunst, des Films und der Theaterform Commedia dell'arte. In die Audiodeskription fließen diese Bezüge aus Zeitgründen unkommentiert ein, deshalb erwähnen wir sie bereits an dieser Stelle. Literatur. Die göttliche Komödie von Dante Alighieri, italienischer Dichter und Philosoph aus dem 13. Jahrhundert. Das Werk erzählt Dantes Eintritt durch das Höllentor in die Vorhölle, seine Schiffsüberfahrt in die trichterförmige Hölle, seine Besteigung des Läuterungsberges, dem Fegefeuer, bis zu seinem Einzug ins Paradies. Bildende Kunst. Das Wandgemälde »Das letzte Abendmahl« von Leonardo da Vinci entstand im 15. Jahrhundert. Es zeigt Jesus mit den 12 Jüngern beim letzten Abendmahl an einer langen Tafel mit weißem Tischtuch. Film. Der Sketch »Dinner for One« des englischen Komikers Freddie Frinton erschien... Mach ich nochmal. Film. Der Sketch »Dinner for One« des englischen Komikers Freddie Frinton erschien im Jahr 1963. An einer langen Tafel mit weißem Tischtuch feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag. Ihr Butler James gießt nicht vorhandenen, weil schon verstorbenen, Gästen ständig Wein nach und trinkt ihn selbst. Einer der vielen Running Gags, er stolpert wiederholt über den Kopf eines ausgelegten Tigerfells. Zu guter Letzt springt er angeheitert darüber. Commedia dell'arte. Die italienische Stegreifkomödie aus dem 16. Jahrhundert kennt zwei Haupttypen. Die Zanni, Figuren der Unterschicht, zum Beispiel Diener, und die Vecchi, Figuren der reichen Oberschicht. Die Theaterform verwendet Masken für die verschiedenen Charaktere, eine starke Gestik und wiederkehrende Kostüme. Saal und Bühne. Der schlichte, mit hellem Holz getäfelte Saal der Deutschen Oper Berlin bietet Platz für rund 1900 BesucherInnen. Die Bestuhlung besteht aus senfgelb bezogenen Theaterklappsesseln. Der Saal verfügt über das Parkett und zwei Ränge, die sich über die gesamte Breite des hohen Raumes ziehen. Zu beiden Seiten sind auf jeder Rangebene vier Logen in die Wände eingelassen. Der Bühnenbereich gliedert sich in Orchestergraben, Vorbühne, das 8 Meter hohe Portal und Hauptbühne. Diese ist 18 Meter breit und 18 Meter tief. Von vorne nach hinten ist sie in sechs über die gesamte Breite verlaufende sogenannte Hubpodien unterteilt. Jedes Podium hat eine Tiefe von 3 Metern. Bei dieser Inszenierung kommen die vorderen vier zum Einsatz. Die Podien können einzeln 3 Meter nach oben oder unten gefahren werden. Vom Schnürboden, dem hohen Raum über der Hauptbühne, werden ein schwarzer Vorhang und eine Attrappe des eisernen Vorhangs, im Original eine helle Feuerschutzwand aus Eisen, herabgelassen. Die Vorhänge trennen Vor- und Hauptbühne. Bis zum Orchestergraben verbleibt ein Bühnenstreifen von 3 Metern. Weitere Bühnenbildelemente sind an langen Querstangen befestigt und können abgesenkt werden. Der Bühnenboden besteht aus dunklen Holzdielen. Im rechten vorderen Bühnenbereich und mittig vorn ist jeweils eine Aussparung in Sarggröße in den Boden eingelassen. Sie ist versenk- und anhebbar. Die Bezeichnung in der Audiodeskription ist Bodenloch. Um den Orchestergraben verläuft ein 2 Meter breiter Steg, er wird manchmal bespielt. Die Gäste in der ersten Reihe erleben die SängerInnen dann ganz nah. Der linke und der rechte Übergang vom Steg zum Portal werden zum Spiel genutzt. In der Audiodeskription bezeichnen wir diesen schmalen Streifen als Übergang. Bühnenbild. Das Bühnenbildkonzept sieht vor, dass sich Don Giovannis Aura im gesamten Bühnenraum entfalten soll. Laut Schwab soll das Geschehen, Zitat, wie ein Blick in seine seelische Synapsenwelt sein, in eine schwarze Wüste. Don Giovanni ist der Raum. So ist das Bühnenbild sehr abstrakt gestaltet. Wir stellen Ihnen nun einige Bühnenbildelemente der Don Giovanni-Welt vor. Der Tunnel. Ein riesiges Beleuchtungselement in Form eines Tunnels wird herabgelassen. Es nimmt die gesamte Bühnenbreite ein und besteht aus unterbrochenen Leuchtstreifen. Diese verlaufen links und rechts am Bühnenrand sowie an der Decke von vorn nach hinten. In der Tiefe der Bühne verjüngen sie sich etwas. Der Lichttunnel taucht den vorderen Teil der Bühne in einen grellen, kaltblauen Schein. Der hintere Teil der Bühne liegt im Dunkeln. In der Audiodeskription bezeichnen wir das Element als Lichttunnel oder Tunnel. Der Blumenbogen. Zu Zerlinas und Masettos bevorstehender Hochzeit wird ein Meer aus weißen Blüten als Blumenbogen herabgelassen. Er ist wie ein M geformt und reicht über die komplette Bühnenbreite. Jede einzelne Blüte scheint über der Hochzeitsgesellschaft in der Luft zu schweben. Festlich erstrahlt der Blumenbogen in hellem Bühnenlicht. Die Türme. In mehreren Szenen kommen zwei Türme zum Einsatz. Einer ist rot, der andere blau. Ihre Form erinnert an einen Berg. Die Türme stehen im hinteren Drittel der Bühne links und rechts. Sie sind 4 Meter hoch und stehen auf einer niedrigen, runden Plattform mit einem Durchmesser von fast 6 Metern. Die Türme sind nach hinten und vorn fahrbar und können sich horizontal um die eigene Achse drehen. Der rote Turm besteht aus einer Spiegelsäule, die mittig auf der Plattform mehrere Meter schräg nach oben ragt. Daran eine neonrote Laufschrift: À la liberté, für die Freiheit. Um die Säule windet sich spiralförmig ein Weg aus Metall 4 Meter in die Höhe. Im unteren Bereich führen einige Stufen hinauf. Rund 20 neonrote Lichtspeere ragen aus der Plattform. Sie zeigen in verschiedene Richtungen und durchbohren martialisch den Weg. Der blaue Turm besteht aus 3 Ebenen, jede ähnlich einem leicht gebogenen Pflanzenblatt. Spitze an Spitze verbunden, führen sie in 2 großen Schwüngen ebenfalls etwa 4 Meter nach oben. Auch in der Plattform dieses Turms stecken Lichtspeere. Sie leuchten neonblau. Jeweils 8 Männer mit nacktem Oberkörper und schwarzer Hose drehen die Türme an schwarzen Seilen, die an der Plattform befestigt sind. Die Männer haben sich die Seile um die Schulter gelegt und schleppen sich Runde um Runde vorwärts. Requisiten: Golfschläger. In einigen Szenen halten Don Giovanni und einige seiner Schüler einen Golfschläger. Dieser ist Statussymbol, Sportgerät, Schlagstock oder Sexwerkzeug. Nummernkarten. Giovanni hinterlässt seinen Opfern gelbe Karten. Sie sind Postkarten groß, darauf steht in Schwarz je eine Ziffer zwischen 1 und 7. Sie sind als eine Art Visitenkarte von Don Giovanni zu verstehen. Wie bei einem Abzählreim hinterlässt Giovanni nach dem Mord an dem Komtur die Nummer 7, nach jeder weiteren Tat eine Nummer tiefer. Schließlich reckt er nach seiner Höllenfahrt die Nummer 1 hoch. Müllsäcke. In großen grauen Müllsäcken befinden sich auf zusammengeknüllten Zetteln die Namen von Giovannis Verflossenen. Buchstäblich entsorgt er seine Liebschaften darin. Die Höllentür. In einigen Szenen wird ein mobiler Türrahmen aufgestellt. An der Oberkante ist ein Holzschild angebracht. Darauf in weißer Kreide: Lasciate ogni speranza. Lasst alle Hoffnung fahren. Zitiert aus Dantes Göttlicher Komödie. Die Bezeichnung in der Audiodeskription ist Höllentür. Die Tuchschlaufe. Eine weiße, etwa 5 Meter lange Tuchschlaufe wird in einer Szene zwischen den Türmen herabgelassen. Darin baumelt in 6 Meter Höhe zunächst unbeweglich und als Schattenriss eine Artistin. Später zeigt sie Kunststücke. Die Schnabelmaske. Donna Anna, Ottavio und Donna Elvira tragen in einer Szene eine gesichtsgroße Schnabelmaske. Sie ist aus Drahtgeflecht und wie ein gebogener Schnabel geformt. Sie erinnert an eine Zanni-Dina-Maske aus der Commedia dell'arte. Weitere Bühnenbildelemente und Requisiten beschreiben wir Ihnen im Verlauf des Stückes. Wir stellen Ihnen jetzt die Solistinnen und Solisten vor. Die Deutsche Oper Berlin besetzt Don Giovanni mit einem renommierten internationalen Ensemble, unter anderem aus Italien, der Schweiz, Deutschland, USA, Russland, Spanien und Puerto Rico. Mattia Olivieri, Bariton als Don Giovanni. Er ist groß und muskulös. Don Giovanni hat kurzes, dunkles Haar, ein kantiges Gesicht, kräftige Brauen und braune Augen. Er trägt einen anthrazitfarbenen Anzug, ein weißes Hemd, darüber eine edle dunkle Anzugweste aus Brokatseide mit zartem Blumenmuster in Schwarz und schwarze Boots. Während des Stückes zieht er zunächst das Jackett aus, dann das Hemd. In Anzughose mit schwarzem Gürtel und Anzugweste streift er mit nackten Armen lässig über die Bühne. Wenn er mit Leporello die Kleidung tauscht, schlüpft er in eine Zanidina-Jacke mit roten und blauen Rauten. Florina Stucki, Sopranistin als Donna Anna. Sie ist groß und kräftig, hat ein rundes Gesicht, fein geschwungene Brauen und braune Augen. Ihr halblanges, dunkelblondes, gelocktes Haar ist zum halben Pferdeschwanz zusammengefasst. Donna Anna trägt ein ärmelloses Negligé in Beige. Später hat sie ein tailliertes Satinkleid mit knielangem Tellerrock in zartem Rosa an. Zu diesen beiden Kostümen trägt sie helle Pumps mit kleinem Absatz. Wenn Donna Anna im zweiten Akt maskiert zum Fest der Freiheit geht, trägt sie einen dunkelvioletten Trenchcoat aus Satin mit großem Kragen und Trompetenärmeln. Darunter ein knielanges, brombeerfarbenes Cocktailkleid aus Satin mit weitem V-Ausschnitt. Dazu schwarze Pumps. Kieran Carell, Tenor, als Don Ottavio. Er ist mittelgroß und schlank, hat kurzes dunkelbraunes Haar, ein ovales Gesicht, braune Augen und geschwungene Lippen. Don Ottavio trägt einen hellen Anzug, ein weißes Hemd und schwarze Halbschuhe. Patrick Getty, Bass, als Komtur. Er ist sehr groß und athletisch, hat kurzes dunkelblondes Haar mit Locken, ein ovales Gesicht und grünbraune Augen. Der Komtur trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd, eine dunkle Krawatte und Weste sowie schwarze Halbschuhe. Auf der Bühne ist der Komtur nur zu Beginn. Später hören wir lediglich seine Stimme. Als Geist singt er aus dem zweiten Obergeschoss. Er ist dort bei den Musikern platziert. Maria Mocciolugina, Sopranistin als Donna Elvira. Sie ist mittelgroß und kräftig, hat ein herzförmiges Gesicht und schmale braune Augen. Ihr langes braunes Haar ist hochgesteckt. Donna Elvira trägt ein knielanges zitronengelbes Satinkleid mit Puffärmeln. Im zweiten Akt hat sie beim Fest der Freiheit einen weiten zitronengelben Trenchcoat aus Satin mit großem Kragen und Dreiviertelärmeln an, darunter ein bodenlanges Abendkleid mit weitem V-Ausschnitt und Bauchschärpe in der gleichen Farbe. Auch ihr Gesicht ist mit der Schnabelmaske bedeckt. Zu allen Kostümen trägt sie schwarze Pumps. Tommaso Barea, Bariton, als Leporello. Er ist groß und athletisch, hat ein längliches Gesicht, braune Augen und einen kleinen Mund. Sein halblanges, dunkles, gelocktes Haar ist zurückgekämmt. Leporello ist zu Beginn wie Don Giovanni gekleidet. Dunkler Anzug, weißes Hemd, eine rückenfreie anthrazitfarbene Satinweste und Boots. Während des Stückes zieht er, wie Don Giovanni, Jackett und Hemd aus. Die Figur ist angelehnt an die Zanidina-Figur Arlecchino aus der Commedia dell'arte. Er gilt als Spaßmacher, der sich alles erlauben darf. Manuel Fuentes, Bariton, als Masetto. Er ist mittelgroß und schlank, hat ein ovales Gesicht, braunes, leicht gelocktes Haar, hellbraune Augen und volle Lippen. Masetto ist als Bräutigam weiß gekleidet. Hemd, Hose und Boots. Michotte Marrero, Mezzosopranistin, als Celina. Sie ist groß und schlank, hat langes, brünettes, leicht gelocktes Haar, braune Augen und einen großen Mund. Als Braut hat Celina ein knielanges, weißes Kleid mit schmalen Volants im Rockteil an. Das glatte Satin-Oberteil ist an den Schultern mit weißen Flaumfedern besetzt. Sie wirken wie Flügelchen. Das Haar ziert ein Diadem, ebenfalls aus Flaumfedern. An den Füßen weiße Pumps. Nebenfiguren. Giovannis Schüler, die Männer des Bewegungskurs, tragen dunkle Anzüge, darunter weiße Hemden, dunkle Krawatten und schwarze Boots. Ein junges Mädchen in Weiß. Sie hat langes braunes Haar, ein ebenmäßiges Gesicht und trägt ein knielanges weißes Kleid mit Spitzenvolants und weiße Riemchenschuhe. Das junge Mädchen verkörpert Giovannis Hoffnung auf Erlösung. Zwei stumme Frauenfiguren. Die eine ist groß und schlank. Ihr kupferrotes Haar ist zur Hochsteckfrisur gelegt. Sie trägt ein schulterfreies Minikleid aus Plastikfolie mit bodenlanger Schärpe. Vorne ist es kreuz und quer mit Plastikröhrchen gespickt. Sie erinnern an Spritzen. An den Füßen schwarze High Heels. Die Bezeichnung in der Audiodeskription ist Spritzenfrau. Die andere Frau hat hellbraunes Haar. Es ist zum Dutt frisiert. Ihr Oberkörper ist nackt, sie trägt einen schwarzen Slip und schwarze Stiefeletten. Das rechte Bein steckt in einem Standbeinmetallgestänge, einem Fixateur. Die Bezeichnung in der Audiodeskription ist Standbeinfrau. Violinisten mit Gasmasken. Vier Violinisten im schwarzen Lederoutfit und mit Gasmaske musizieren auf einem Rundsofa. In der Mitte ragt eine zylindrisch geformte Sofalehne heraus. Jesus. Er ist mittelgroß, schlank und hat halblanges braunes Haar. Auf seinem Kopf sitzt eine Dornenkrone. Er trägt einen hellen Lendenschurz. Jesus versucht mit aller Kraft, die Schandtaten Don Giovannis wiedergutzumachen. Dafür strampelt er auf einem Home Trainer. Je nach Bedarf mal langsamer, mal schneller. Später findet Donna Anna eine Jesusmaske. Das war die Einführung zur Live-Audiodeskription für Don Giovanni. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Auftakt 2024 von Förderband e.V. realisiert. Text und Redaktion Jutta Politsch, Anke Nikolai, Johanna Krienz, Roswitha Röding, Imke Baumann. Sprecherin Jutta Politsch, Sprachregie Imke Baumann, Tonaufnahme Sebastian Geier, Deutsche Oper Berlin. Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorstellung in der Deutschen Oper Berlin.